Ja, ich freue mich über jeden, der heute Abend da ist und grüße euch herzlich, grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen und wünsche uns Gottes Gnade. Wir haben uns letztes Mal schon gesagt, was wollen wir mit diesen Texten, und ich habe euch ein Zitat aus dem Römerbrief genannt, Römer 15, Vers 4, da schreibt Paulus: All dies ist zu unserer Belehrung geschrieben, und als zweites betont er, dass es zu unserer Ermutigung ist, damit wir durchhalten und wir Hoffnung gewinnen. Und das wünsche ich euch auch heute Abend. Ich hoffe, das ist beim letzten Mal auch ein Stück weit deutlich geworden, als wir uns mit Amos beschäftigt haben, diesem Viehhirten, den Gott berufen hat zu einem besonderen Dienst. Und heute geht es um Jesaja, furchtlos im Chaos. Und ich habe euch zunächst mal ein Zitat mitgebracht von einem englischen Theologen. Er schreibt: Wir sehen Jesaja, wie er in würdigem Ernst furchtlos durch das Chaos schreitet, fest in seinem schlichten Glauben und sicher in seinem Gott. Fand ich so toll, wie der Theologe das hier beschreibt. Und ist das nicht auch etwas, was uns herausfordert, dass wir in würdigem Ernst furchtlos durch diese chaotische Zeit gehen, die im Grunde auch immer gottloser wird, und letztlich unseren Gott die Ehre geben und ihm ganz schlicht, wie sagt der Herr, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Vertrauen, Glauben schenken. Ein zweites Zitat, was mich einleitend beschäftigt hat, die Botschaft in Turbulenzen politischer Umwälzung. Auch das ist ein Zitat aus diesem tollen Jesaja-Buch. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Das sagt Gott schon seinem Volk Israel, als es aus Ägypten herausgezogen war, umgeben war von den hohen Bergen, vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen die ägyptische Weltmacht. Da sagt er genau das in Stillsein und Vertrauen. Und ich muss mir selbst immer wieder sagen, ich bin ja eher so ein Typ, der gerne was anpackt und verändern möchte, aber vielleicht müssen wir auch das lernen in unserer Zeit, dass wir unserem Gott vertrauen und still sind in ihm. Das ist eure Stärke. Und ein drittes Zitat, was mich beschäftigt hat, die Botschaft an eine Generation, die zum Neustart bereit ist. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, den Trauvers, den du gerade erwähnt hast. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das wünsche ich im Nachhinein auch diesem Ehepaar, dass sie das so erleben. Dieser Vers hat mich auch heute bewegt. Ich habe heute Nachmittag eine längere Zeit am Bett eines ehemaligen Mitarbeiters gesessen, der etwa 50 Jahre bei uns im Unternehmen gearbeitet hat. Und er hat mich die Tage angeschrieben: Kannst du mich besuchen? Ich möchte gern, dass du mich beerdigst. Ich erwarte nicht mehr viel vom Leben. Er war 100 Tage in einer Reha, das hat wohl überhaupt nichts gebracht. Und zum Schluss habe ich ihm genau diesen Vers gelesen. Der kam mir nämlich auf einmal in den Sinn, natürlich aufgrund der Beschäftigung mit dem Jesaja-Buch. Und da habe ich gemerkt, das sind die Realitäten des Lebens. Du sitzt am Bett eines Kranken, der nichts mehr vom Leben erwartet, aber weiß, wo es hingeht. Und ihm konnte ich diesen Bibelvers mitgeben. Und ich hoffe, dass ihn und seine Frau das auch ermutigt hat. Furchtlos im Chaos. Wir werden sehen, dass Jesaja sehr viele politische Umwälzungen erlebt hat in der Zeit, wo er gewirkt hat. Und da musste ich an eine Aussage des Politikers Winston Churchill denken. Politik umfasst die Fähigkeit, das vorauszusagen, was morgen, in der nächsten Woche, im nächsten Monat und im nächsten Jahr geschehen wird. Und ebenso die Fähigkeit, nachher zu erklären, warum es nicht eingetreten ist. Ist das nicht die Realität, die wir auch heute erleben? Könnte ich jetzt mit Churchill sprechen, würde ich sagen: Lieber Herr Churchill, so nicht die Männer Gottes. Denn Gott schreibt schon in 5. Mose, oder Mose schreibt in 5. Mose 18, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. Mit anderen Worten, das, was der Herr sagt, trifft ein, trifft zu, darauf ist Verlass. Und ihr Lieben, das ist die einzige Chance im Chaos, auch in unseren Tagen. Ich muss immer sagen, back to the roots, zurück zu Gottes Wort. Das ist immer Wegweisung und Offenbarung des Allmächtigen, wie wir es in Jesaja 8, Vers 20 lesen, hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, gibt es für sie keine Morgenröte. Das ist die Aufgabe des Propheten, zurück zu Gott und seinem Wort. Und das ist auch bis heute der Appell, den wir uns immer wieder gegenseitig zurufen müssen. Denn die große Tragik ist ja, dass man Gott und sein Wort nicht mehr ernst nimmt. Wie hat das der Napoleon, hat das, glaube ich, mal gesagt: Die Menschen glauben alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Sie glauben eher den Mainstream-Medien, aber es darf nicht in der Bibel stehen. Und das ist das, die Tragik, dass man Gottes Wort in Frage stellt und gar nicht merkt, dass man selbst ein Fragezeichen wird, keine Orientierung mehr bietet. Und wenn wir diesen Maßstab des Wortes Gottes verlieren, dann wird auch das ganze Leben maßlos. Und auch das ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Und dann gibt es eben keine Morgenröte mehr. Tauchen wir jetzt mal ein in dieses Buch. Ihr werdet merken, im ersten Teil geht es um viele Fakten. Ich hoffe aber, dass sie euch irgendwie ansprechen. Mich haben sie zumindest angesprochen. Und dann werden wir uns mit zwei ganz praktischen Beispielen aus diesem Prophetenbuch beschäftigen, wie wir uns in chaotischen Verhältnissen verhalten können. Zunächst stellen wir einmal fest, das Buch Jesaja gleicht im Grunde dem Gesamtwerk der Heiligen Schrift. Denn dieses Buch hat zwei große Teile. Da haben wir Kapitel 1 bis 39 und wir wissen, dass das Alte Testament 39 Kapitel hat. Und der Schwerpunkt liegt in diesen ersten 39 Kapiteln auf dem Gericht. Und dann folgen wiederum 27 Kapitel und da liegt der Schwerpunkt auf der Gnade. Und du hast das ja soeben betont, immer wieder, wenn wir das Alte Testament lesen, entdecken wir die Gnade Gottes. Luther hat es, glaube ich, mal so formuliert, das ganze Alte Testament treibt Christus. Wenn ich die Bibel lese, bete ich oft, Herr, zeig mir dich. Ich möchte dich entdecken. Und das werden wir im Jesaja-Buch noch sehen und wir werden zum Schluss sehen, welche tollen Aussagen der Evangelist Jesaja über Jesus Christus macht. Nun ist es schon erschreckend und das liegt wahrscheinlich daran, dass der Prophet Jesaja eine solche Wichtigkeit im Kanon des Neuen Testamentes hat. Zum Beispiel ein Bibellehrer schreibt, die Bedeutung Jesajas liegt in zwei Aspekten begründet. Er lebt in einer bedeutungsvollen Zeit, in einer entscheidenden Periode völkerübergreifender Umwälzungen. Und er verfasste ein Buch, das viele als das bedeutendste Buch des Alten Testamentes betrachten. Und tatsächlich berichtet er ja über Gerichte, über Zion, Babylon, Assur, Philistea, Moab, Aram, Kusch, Ägypten, Babylon, die ganzen großen Völker, die Israel umgaben. Und als ich mich damit jetzt beschäftigt habe, habe ich gedacht, ist das nicht so passend auch zu unserer heutigen Zeit? Jeden Tag erfahren wir in den Medien etwas über das kleine Land Israel. Kleiner als Hessen von der Fläche. Und die ganze mächtige arabische Liga umlagert dieses Volk. Aber hier schreibt Gott Geschichte. Und Jesaja zeigt, wie Gott Geschichte schreibt. Und weil diese Botschaft so bedeutsam ist, und immer wieder rief er seinen Zeitgenossen zu, tröstet, tröstet mein Volk. Weil das so ein starker Beweis für das Reden Gottes ist, wurde es eben auch in der Zeit der Aufklärung, als die historisch-kritische Theologie entstand, immer mehr in Frage gestellt. Und so sehen wir leider, dass dieses Buch Jesaja und die einheitliche Verfasserschaft schon 1775 in Frage gestellt wurde. Und ich will euch kurz mal so ein paar Argumente der historisch-kritischen einfach zeigen. um dann aber auch zu zeigen, wieso die einheitliche Verfasserschaft eindeutig auf Jesaja verweist. Das Erste, was ich gelesen habe, war wegen der exakten Vorhersagen, die sich circa 150 Jahre später erfüllten. Da sagt man natürlich, das kann doch gar nicht sein, dass ein Prophet, ein Mensch so klare Vorhersagen macht und dann geht das 150 Jahre später in Erfüllung. Und dann macht man ein riesiges Fragezeichen. Natürlich ist das, wenn man das Reden Gottes, das übernatürliche Reden Gottes nicht hören will und nicht akzeptieren will, wenn man sagt, ich will doch nun das für mich annehmen, was ich auch nachvollziehen und experimentell beweisen kann. Nee, das kann man nicht. Hier redet Gott. Und deshalb hat man eben Jesaja in Frage gestellt. Dann hat man ein Argument versucht, herauszustellen, die unterschiedlichen Schreibstile. Der Mann hat ja 40 bis 60 Jahre gewirkt. Als ich bin jetzt 40 Jahre beim Verlag beschäftigt gewesen, wenn ihr meine ersten Texte lest und lest Texte nach 40 Jahren, habe ich natürlich meinen Schreibstil weiterentwickelt, oder? Aber das nehmen die historisch-kritischen als ein Argument, die unterschiedlichen Schreibstile im ersten Teil, die 39 Kapitel, und dann im zweiten Teil. Und ein drittes Argument, was ich gefunden habe, wegen unterschiedlicher theologischer Gesichtspunkte. Natürlich, er beschreibt in den ersten Kapiteln die Majestät Gottes und dann die Unendlichkeit Gottes. Aber muss das denn ein Widerspruch sein? Wir werden noch sehen, wie Jesaja Gott in jeder Beziehung ganz groß macht. Und von daher gebe ich euch gerne auch mal, und ich dachte so, wenn Schüler hier sind, Studenten hier sind, ist das vielleicht für die besonders interessant, wenn sie damit im Studium konfrontiert werden, was hinweist auf die einheitliche Verfasserschaft. Es gibt also nicht den ersten Jesaja und den zweiten Jesaja, wie das viele Theologen lehren, sondern es ist ein einheitliches Buch. Und da haben wir als erstes mal die jüdische Tradition. Die jüdische Tradition schreibt eindeutig das ganze Buch Jesaja zu. Und diese beiden großen Blöcke sind in ihrem Gottesbild tatsächlich symmetrisch aufgebaut. Da haben wir es zunächst zu tun mit dem Heiligen Israels. Er kommt 12-mal im ersten und 13-mal im zweiten Teil vor. Und dann haben wir es zu tun im ersten Teil, wie ich schon erwähnte, mit Gottes Gericht und dann mit Gottes Größe. Und hier entdecken wir auf einmal, wenn wir dieses Buch mal gründlich untersuchen, dass hier sogar die Trinität zum Zuge kommt. In den Kapiteln 40 bis 48 geht es um den Vater, um Gott den Vater, der als Kontrapunkt zu den Götzen herausgearbeitet wird. Dann geht es um Gottes Gnade und die wird natürlich sichtbar im Sohn Jesus Christus, der Knecht Gottes ist. Und dann geht es in den letzten Kapiteln um Gottes Herrlichkeit. Und da ist der Geist Gottes ganz stark zu finden. Ein weiteres Argument, was, glaube ich, jeden ins Nachdenken bringen sollte für die Einheitlichkeit dieses Buches: Es gibt kein Buch im Neuen Testament, was so häufig zitiert wird wie der Prophet Jesaja. Und zwar manchmal in einem Textabschnitt aus beiden Texten, also aus beiden Teilen des Buches. Wer eine Bibel dabei hat, kann ja mal das Johannesevangelium aufschlagen. Zum Beispiel in Johannes 12. Da finden wir sowohl ein Zitat aus dem ersten Teil, und zwar aus Jesaja 6, Vers 9. Da sagt nämlich Johannes, dass sich das Wort des Propheten Jesaja erfüllt: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Zwei Verse später zitiert er nochmal Jesaja: Er hat ihre Augen verblendet, ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Zwei Zitate in einem Atemzug aus beiden Abschnitten des Jesaja-Buches und beide werden Jesaja zugeschrieben, ist für mich ein starker Beweis, dass die Schreiber des Neuen Testamentes das einheitlich sehen. Und da ist der Herr Jesus für mich immer ein Vorbild. Seht ihr mal, ein anderer Text, der sehr viel von den historisch-kritischen in Frage gestellt wird, ist ja die Jona-Geschichte. Dass man sagt, Jona war doch nie im Bauch des Fisches. Was macht der Herr Jesus? Er nimmt diesen kritischen Text und wendet ihn auf sich selber an und sagt, wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, wird der Sohn des Menschen 3 Tage in der Erde sein. Das ist für mich hochinteressant, dass gerade der Herr Jesus diese kritischen Texte, die so in Frage gestellt werden, auch diese Jesaja-Texte anwendet und eindeutig ihre Richtigkeit, ihre Historizität, ihre Echtheit bezeugt. Und dem Beispiel sollten wir folgen. Naja, und was natürlich dieses Buch auch sehr klar bestätigt, ist die erfüllte Prophetie. Ich sagte ja schon, 150 Jahre vorher sagt Jesaja Dinge voraus, die sich dann nachweislich erfüllten. Gucken wir uns ganz kurz noch die Person Jesaja an. Er hat ja einen wunderschönen Namen und ich sag mal, sein Name ist Programm. Jesaja heißt, der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil. Er wird in so einem ersten Vers vorgestellt als ein Sohn des Amos. Übrigens war dieser Prophet verheiratet, davon lesen wir im 7. und 8. Kapitel. Und er hatte 2 Söhne. Und diese Söhne bezeichnet Gott als ein Zeichen für Israel. Und ich dachte, das ist vielleicht auch interessant, sich das mal anzuschauen. Er hat den einen Sohn hat er genannt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Shear Jashub, das heißt auf Deutsch, der Überrest wird umkehren. Und der zweite Sohn, der kriegt sogar einen richtigen Zungenbrecher, der heißt nämlich, Maher Shalalsh Shachbaz. Und das bedeutet auf Deutsch, es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Der eine Sohn steht für den Überrest. Der Überrest Israels ist ein Teil des Ganzen und zeigt den ursprünglichen Charakter des Volkes Gottes. Aber es wird nur ein Überrest gottesfürchtig leben und dieser Überrest ist ein Kontrast zur Masse, die abfällt von Gott und das symbolisiert dieser Zungenbrechername, es eilt der Raub, bald kommt die Beute. Es ist tatsächlich so, dass eine Minderheit des Volkes den Messias erwartet und übrig bleibt und die Masse letztlich ein Raub der Feinde wird, weil sie gottlos lebt. So sehen wir, seine beiden Söhne sind Programm für das, was in der Geschichte Israels stattfindet. Aber das soll uns nicht entmutigen, dass nur ein kleiner Rest übrig bleibt. Das Schöne ist ja, und ich bete jeden Tag für diesen schönen Ort Steinbach, in dem wir jetzt fast 40 Jahre leben, dass keiner verloren bleibt. Jeder hat die Möglichkeit, gerettet zu werden. Gottes Gnade ist für jeden da, aber dieses Geschenk der Gnade muss natürlich jeder für sich persönlich annehmen. Und so galt die Gnade Gottes natürlich auch dem ganzen Volk, aber wie das leider so oft ist, haben längst nicht alle den Gnadenruf Gottes für sich angenommen. Nun, dieser Prophet war über 60 Jahre aktiv. Vom Todesjahr Osias 740 bis nach dem Tod Sanheribs 681. Er hat also verschiedene Regierungszeiten israelitischer Könige erlebt. Er war also tatsächlich ein Mann, der die bewegte Geschichte Israels über viele Jahrzehnte miterlebt hat. Und wenn wir das Prophetenbuch durchlesen, dann entdecken wir ihn als einen mutigen Mann. Er hat immer wieder Wehrufe losgeschickt, Rufe an die Völker, Rufe aber auch vor allen Dingen an sein Volk. Und gleichzeitig spürt man ihm ab, dass er sein Volk liebt, denn an 26 Stellen spricht er mein Volk. Und da dachte ich, geht es uns auch so, dass wir sein Volk, seine Erlösten, seine Familie wirklich lieb haben und auch so liebevoll, trotz aller Probleme, die Jesaja ja entdeckt, vom Volk Gottes reden. Und immer wieder auch den Hinweis, tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Und er gebraucht ja ein schönes Beispiel in Kapitel 66, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und hier spüren wir etwas von dem Herz dieses Propheten, der eben auch auf der anderen Seite so viel Gericht verkündigen muss. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mann, 25 Mal wird der Heilige Israels erwähnt. Und ich dachte heute noch an seine Berufungsgeschichte, die findest du in Jesaja 6. Und in Jesaja 6 sah er den Herrn auf dem Thron und engelähnliche Wesen, sogenannte Seraphinen, standen um den Thron Gottes. Und sie rufen immer wieder, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Und da dachte ich so, was haben wir heute für eine Gottesvorstellung? Ist Gott noch für uns der Heilige, in deren Gegenwart jeder Mensch vergeht, wie ein Stück Butter in der Sonne? Und dann kommt ein Seraphim, weil Jesaja fürchterlich erschreckt und auf einmal einen unglaublichen Respekt vor der Heiligkeit Gottes bekommt und legt eine glühende Kohle an seine Lippen, heiligt sozusagen im Bild gesprochen seine Lippen, weil Jesaja sagt, wehe mir, ich bin verloren. Und dann wird er in den Dienst gestellt und ist bereit, sich von diesem heiligen Gott senden zu lassen. Eine sehr bewegende Geschichte, Jesaja 6. Vielleicht kannst du sie zu Hause mal für dich studieren. Ich sagte, Jesaja bedeutet, der Herr ist Rettung. Und sein Name ist Programm, denn er berichtet in seinem Buch von 5 Rettungen. Einmal von der Rettung Judas vor der assyrischen Invasion in den Kapiteln 36 und 37. Er berichtet von der Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft in Kapitel 40. Er berichtet von der zukünftigen Befreiung der Juden aus der weltweiten Zerstreuung. Und das sind ja immer so Teilerfüllungen. Wir haben das nach dem Holocaust erlebt. Als Israel gegründet wurde, 48, 49, sind Millionen Juden weltweit nach Israel geströmt. Jetzt habe ich die Tage gehört, dass Millionen Juden aus Frankreich, weil da natürlich der Antisemitismus aufgrund vieler Muslime, gerade in den Vorstädten, unglaublich zunimmt, und nicht von ungefähr hat Macron diese Tage ein solches Zugeständnis gemacht für die Zwei-Staaten-Lösung. Das hat ja alles eine hohe politische Brisanz und Millionen Juden strömen dort aus Frankreich zurück. Mir hat jetzt die Tage, ich war gestern, vorgestern in Nürnberg zu einer Dienstbesprechung und da trafen wir einen Missionar, der viel in Israel unterwegs ist. Und der erzählte, dass es inzwischen ganze französisch sprechende Stadtteile gibt, wo sich die Juden in Israel sammeln. Also es sind alles so Teilerfüllungen und die werden hier schon in diesen prophetischen Büchern, werden die angekündigt, wie weltweit aus der Zerstreuung Juden in das verheißene Land strömen. Dann, er spricht von der Rettung Verlorener vor dem Gericht. Und er spricht von der endgültigen Befreiung der Schöpfung aus der Knechtschaft der Sünde. Und damit ist er auch wieder ein leuchtendes Vorbild auf Römer 8, wo Paulus deutlich macht, dass ja nicht nur der Mensch unter der Sünde seufzt, sondern die ganze Schöpfung unter dem Chaos seufzt und auf Erlösung wartet. Nun, ihr werdet verstehen, dass wir uns heute nicht mit allen Befreiungen beschäftigen, furchtlos im Chaos der Evangelist unter den Propheten, sondern ich möchte uns auf 2 konzentrieren heute Abend und daraus wollen wir jetzt im zweiten Teil einige praktische Anwendungen machen. Und zwar konzentrieren wir uns zunächst mal auf die Befreiung Judas vor der assyrischen Invasion. Und ich glaube, es wurde am Sonntag angekündigt, dass man vielleicht eine Bibel mitbringen könnte. Wer also eine Bibel dabei hat, der kann ja mal Jesaja 36 aufschlagen. Da finden wir etwas von dieser Invasion Assyriens und vor allen Dingen auch von dieser sehr, ja ich sag mal, psychologischen Kriegsführung des Feindes, auch hochaktuell. Also die Assyrer kommen vor Jerusalem und der Leiter, der Rabschake, würden wir heute sagen, der General des Königs von Assyrien, der fängt an zu spotten. Und ich zitiere einfach mal aus diesem Bericht Jesaja 36. Er sagt in Vers 4, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Und damit klagt er im Grunde den israelitischen König Hiskia ein. Und er macht dann deutlich, du vertraust auf den geknickten Rohrstab auf Ägypten. Aber der König von Assur hatte inzwischen Ägypten eingenommen und macht sich jetzt ein Stück weit lächerlich, dass Hiskia oder die Israeliten eine Zeit lang ein Bündnis mit Israel hatten. Du vertraust auf Ägypten wegen dieser Wagen und Pferde und nun bin ich ohne den Herrn gegen dieses Land heraufgezogen, um es zu verheeren. Er macht also deutlich, ich habe Macht, ohne dass ich euren Gott brauche. Und dann verspottet er Hiskia in Vers 7, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir. Ist es nicht dessen Höhen und Altäre du beseitigt hast, als du zu Juda und zu Jerusalem sagtest, vor diesem Altar sollt ihr euch nicht niederwerfen? Dieser General hatte natürlich nicht verstanden, warum Hiskia die Höhenheiligtümer beseitigt hatte, denn das waren ja Götzen, Stellen, wo Götzen angebetet wurden. Aber das benutzt er jetzt, um sich lächerlich zu machen über die Israeliten, die ja angeblich ihre eigenen Heiligtümer vernichtet haben. Und jetzt kommt das Verrückte, Vers 13. Der General trat hin und rief mit lauter Stimme auf Judäisch. Die Verantwortlichen in Jerusalem wollten natürlich, dass sie nicht auf Judäisch sprachen, damit das einfache Volk diesen Spott des assyrischen Heeres nicht mitbekam. Und als ich heute diese Rede nochmal las, habe ich gedacht, das ist wirklich eine der gotteslästerlichsten Reden, die Israel je gehört hat. Und er stellt grundsätzlich das Vertrauen Hiskias in Gott in Frage. Und er sagt in Vers 15, Hiskia, vertröste euch doch nicht auf den Herrn. Der Herr wird uns retten. Diese Stadt wird nicht in den König von Assur gegeben werden. Dann kommt das nächste, hört nicht auf Hiskia, macht mit uns Frieden. Also er versucht, das ganze Volk zu manipulieren und dann kommt er sogar dahin und sagt, Hiskia, verführe euch nicht, indem er sagt, der Herr wird uns retten. Haben etwa die Götter der Nationen um euch herum uns aus unserer Hand retten können? Natürlich hatten sie alle Völker eingenommen, aber die hatten natürlich nicht den Gott Israels, sondern hatten Götzen. Und das nimmt jetzt der General als ein Hinweis, genauso wenig wird euer Gott euch retten. Das ist die Situation. Und wie reagiert jetzt Hiskia, wie reagieren die Gottesfürchtigen? Und ich denke, das dürfen wir jetzt mitnehmen. Wahrscheinlich hat von uns noch niemand, jetzt zumindest wir, die wir in den 50er Jahren geboren sind, eine solch schreckliche Invasion hier erlebt. Die Älteren natürlich, die den Krieg erlebt haben. Aber wir, Annette und ich, haben das neulich noch mal so überlegt, womit haben wir das eigentlich verdient, dass wir, die wir in den 50er Jahren geboren wurden, die fettesten Jahre und besten Jahre in Deutschland erlebt haben. Ein Wohlstand wie kaum eine andere Generation. Kein Krieg. Unglaublich. Aber vielleicht kommen andere Situationen auch für uns und unsere Enkelkinder oder unsere Kinder und Enkelkinder. Wie reagieren die Leute Hiskias in dieser Zwickmühle? Ich habe euch das einfach mal aufgelistet und vielleicht findet ihr hier auch für euch eine praktische Anwendung. In Vers 21 lesen wir, sie schwiegen still und antworteten ihm, also diesem Spötter, kein Wort. Vielleicht ist das manchmal auch einfach angebracht, dass man sie reden lässt, die über uns und unseren Gott spotten. Und dafür kriegen wir vielleicht auch ein gewisses Empfinden, dass wir merken, es macht jetzt im Moment keinen Sinn, irgendwas zu erwidern, lass sie reden. Oder wie mir mal jemand sagte, angesichts großen Chaos, sagte er mir zu mir, ich meine, das war jetzt kein biblischer Rat, aber ich fand ihn trotzdem nett, den Rat, sagte er, mach's wie der alte Indianer, setz dich an die Biegung des Flusses und warte, bis die Leichen runtergeschwommen kommen. Ist vielleicht auch manchmal eine Methode, wenn wir nicht ein noch auswissen, dass wir einfach stille werden und warten. Aber eine geistliche Reaktion zeigt sich dann vor allen Dingen in der Demütigung vor dem Herrn. Hier heißt es so schön in Jesaja 37, Vers 1, als der König, also die höchste Person im Staat, das alles hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch. Und was tat er noch? Er ging in das Haus des Herrn. Er sucht also die Gegenwart Gottes. Das ist die richtige Herzenshaltung. In einer solchen verzwickten Lage, sich vor dem Herrn zu demütigen und seine Gegenwart zu suchen. Und in dem Moment, wo er seine Gegenwart sucht, da empfängt er Zuspruch. Und wo empfängt er den Zuspruch? Durch Gottes Wort. Da heißt es hier, Jesaja sagte zu ihnen, so sollt ihr sagen, so spricht der Herr, fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich, er macht sich also eins damit, mich gelästert haben. Und ich denke, das ist das, was wir bis heute erleben dürfen, dass Gott sich auch mit seinen verfolgten Kindern, mit seiner Gemeinde eins macht, auch mit dir, wenn du Leid erfährst. Gott spricht dir persönlich zu, fürchte dich nicht. Und ist das nicht eine tolle Zusage? Ich habe irgendwo mal in einem Buch gelesen, dass wir in der Bibel etwa 360 Mal diesen Ausspruch finden, also diesen Imperativ, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das heißt doch, für jeden Tag empfangen wir als seine Leute diesen herrlichen Zuspruch durch sein Wort. Und dann berichtet Jesaja, das geht jetzt hier in diesem Bericht in Jesaja 37 nicht so ganz hervor, wie es auf einmal zu diesem Brief kommt, aber ich habe das heute in 2. Chroniker 32, Vers 17 nochmal nachgelesen. Auch schrieb er einen Brief, um den Gott Israels zu verhöhnen. Also der König Israels bekam von Assyrien, von dem König von Assur, einen Brief. Und was macht Hiskia mit diesem Brief? Er veröffentlicht ihn nicht in irgendeiner Tageszeitung oder im Gemeindebrief, sondern was macht er? Er geht damit in den Tempel und legt den Brief dem Herrn vor. Und er macht damit deutlich, Herr, du allein bist derjenige, der uns aus diesem Dilemma heraushelfen kann. Da lesen wir in Jesaja 37, Vers 14, Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Und jetzt betet er. Das Gebet möchte ich gerne mal vorlesen, weil das so toll ist und da können wir so viel von lernen. Hiskia betete zum Herrn, Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst. Du bist es, der da Gott ist. Du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Was macht er als erstes? Er betont die Allmacht Gottes. Und dann bittet er Gott, neige Herr dein Ohr und höre, tue Herr deine Augen auf und sieh. Ja, höre all die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, der König von Assur, dem König von Assur haben alle Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren ja keine Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und so konnte man sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du allein der Herr bist. Und aus diesen wenigen Worten habe ich mal versucht, etwas zusammenzufassen. Vers 16, er betont als erstes die Allmacht Gottes. Und das ist wahre Anbetung, dass wir Gott in allem groß machen. Aber dann verschweigt er auch nicht, dass der Feind eine Großmacht ist. Er betont, alle Völker mussten sich ergeben. Sie hatten natürlich nicht den lebendigen Gott, sondern Götzen. Das nennt er ja auch hier. Und macht deutlich, wir bekennen unsere Ohnmacht. Deshalb sagt er hier, nun aber Herr, unser Gott, rette uns. Und dann wird auch deutlich, denn mit Gott sind wir in der Übermacht. Und das hat mir unheimlich viel Mut gemacht, als ich über dieses Gebet nachgedacht habe. Und vielleicht darf ich als ehemaliger Lehrer mal diese Hausaufgabe geben, das Gebet in Ruhe zu Hause zu studieren. Jesaja 37, Vers 14 bis 20. Und dann bekommt er tatsächlich durch Jesaja eine Antwort. Da sandte Jesaja zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast wegen Sanherib, des Königs von Assur, habe ich gehört. Und dies ist nun das Wort des Herrn. Und dann greift Jesaja all das auf, was Sanherib durch seinen General hat verlauten lassen. Und das liest du dann in den folgenden Versen. Und der Herr redet und verspricht Rettung. Denn das Ganze endet dann in Vers 35. Ich will diese Stadt, Jerusalem, beschirmen, um sie zu retten, um meinetwegen und meines Knechtes David wegen. Es ist die Stadt Jerusalem, ist die Stadt Gottes, es ist die Stadt Davids. Und dann finden wir berichtet, wie Gott rettet. Müssen wir uns vorstellen, Jerusalem, ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Jerusalem war, ist umlagert von dem riesigen Heer der Assyrer. Und dann schickt Gott in der Nacht darauf einen Engel, einen einzigen Engel. Und dieser Engel tötet 185.000 Soldaten. Als der Herr am Kreuz hing und die Leute spotteten, jetzt rette dich doch und uns, sagt einer der sterbenden Räuber. Dann sagt der Herr, ja, ich könnte eine ganze Legion, das wären 1.000 Engel rufen, aber ich erfülle jetzt den Plan Gottes. 1.000 Engel, überleg mal, was das im Gegensatz zu der römischen Weltmacht, was das für eine Macht gewesen wäre. Ja, unser Herr hätte alle vernichten können, aber aus Liebe ist er hängen geblieben. Und ich glaube an ihn, weil er hängen geblieben ist und alles für uns bezahlt hat. Aber hier sehen wir, wie Gott auf seine Weise befreit. Und es ist einfach mutmachend zu sehen, einmal wie Hiskia reagiert auf die Übermacht des Feindes, wie er damit umgeht, im Stillsein und Vertrauen wirst du gerettet werden, lesen wir einige Kapitel vorher. Und genau das praktiziert er hier und wie Gott auf außergewöhnliche Weise eingreift. Aus diesen 5 Rettungen greife ich jetzt mal eine zweite hervor und zwar gehen wir mal ins 53. Kapitel und da wird uns der Gottesknecht Jesus Christus vorgestellt. Es ist ein wunderschöner Christushymnus, wo uns so das ganze Heil in Jesus Christus beschrieben wird. Und ich bin bei einem Vers hängen geblieben. Jesaja ist ja mehr als ein Prophet, er ist ein Evangelist, der Jesus Christus und das Evangelium vorstellt. Und der eine Vers, wo ich hängen geblieben bin, das ist der Vers 11. Vers im 53. Kapitel, da lesen wir, der Gerechte, mein Knecht, wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das ist Christologie pur, ein Hinweis auf unseren Heiland. Und dann ist das schon schön, ich habe das heute noch im Laufe des Tages gelesen, im 54. Kapitel zeigt er dann das Heil, das dieser Gottesknecht für Israel auslöst. Und dann in Kapitel 55 lesen wir sogar, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft es und esst ja, kommt und kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis. Alles ist umsonst. Das gilt allen Völkern, allen Steinbachern, das gilt uns auch Heiger Seelbachern, Entschuldigung, und okay. Und wo ihr sonst herkommt, das gilt allen Menschen. Nehmt umsonst. Warum betone ich diesen einen Vers? Weil mir aufgefallen ist, und das muss ich mir selber sagen, das ist mir erst vor einigen Jahren mal bewusst geworden, als ich in Rehe im christlichen Gästezentrum Bibelarbeiten über diesen einen Vers hörte von Rolf Schäffbuch. Ich weiß nicht, ob Rolf Schäffbuch euch noch ein Name ist. Kurz darauf ist er verstorben, also heimgegangen. Sein Bruder Winrich lebt ja noch, mit dem habe ich auch einen sehr guten Kontakt. Aber Rolf Schäffbuch hat über diesen einen Vers gepredigt. Und dann ist mir erst mal deutlich geworden, dass der Gerechte im Neuen Testament für die Apostel ein Ehrentitel unseres Herrn war. Und das möchte ich heute Abend einfach mal betonen. Der Gerechte macht gerecht. Das ist ja interessant, wenn du die Evangelien liest, auch gerade die Passionsberichte, dass immer wieder betont wird, dass sie keine Schuld fanden. Gerade in Lukas 23, da geben Menschen, die nichts mit Jesus am Hut hatten, also eher Feinde Jesu waren, Pilatus, gibt das Zeugnis vor der ganzen Volksmenge, ich finde keine Schuld an ihm. Und seine Frau sagt ihm noch, und das wird dort zitiert in Matthäus 27, habe nichts zu schaffen mit jenem Gerechten. In seiner Verzweiflung, das Volk schreit hinweg mit Jesus, schickt Pilatus, der römische Statthalter, Jesus zu Herodes, zu dem jüdischen König. Der hatte zwar nichts mehr zu melden, hatte aber noch eine Winterresidenz in Jerusalem. Und da lesen wir, Herodes findet keine Schuld an ihm. Und dann die sterbenden Räuber. Beide lästern, hängen links und rechts von Jesus. Aber der eine begreift auf einmal, ich hänge hier zurecht, das sagt er auch seinem Kumpel. Aber der in der Mitte hat nichts Böses getan. Und er ist der Gerechte und bezeugt das, dass er gerecht ist und nichts Böses getan hat. Und dann kommt der römische Hauptmann unterm Kreuz. Dieser Mensch war gerecht. Also wir haben hier fünf Personen, die Jesus in der Todesstunde, in der letzten Stunde seines Lebens das Zeugnis ausstellen, der Mann ist gerecht, der hat nichts Böses getan, der Gerechte. Und diesen Ehrentitel, verbunden mit Jesaja 53, den greifen jetzt die Apostel auf, indem sie das bezeugen, gerade den Israeliten, die dafür gesorgt haben, dass Jesus ans Kreuz ging. Und diese beiden Verse möchte ich euch mal vorlesen. Es war also schon etwas Besonderes, dass die Apostel gerade diesen Titel aus dem Jesaja hier für den Herrn Jesus nehmen und das bezeugen. Als erstes mal Petrus in seiner Pfingstrede, Kapitel 3, Vers 14, sagt er, ihr aber, damit meint er seine Volksgenossen, habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wurde für den Fürsten des Lebens. Ihn habt ihr getötet, den aber Gott aus den Toten auferweckt hat. Also ein Ehrentitel für den Herrn, der Gerechte, greift Petrus auf. Und dann der erste Märtyrer Stephanus in seiner letzten Rede, Kapitel Apostelgeschichte 7, Vers 52, da sagt er, welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Der Gerechte. Was hat das jetzt mit dir und mir ganz praktisch zu tun? Ihr Lieben, wir haben einen Auftrag, weil es hat Christus einmal, dieser treue, gerechte Knecht, er hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, so schreibt es Petrus in seinem ersten Brief, 1. Petrus 3, Vers 18. Und ihr Lieben, damit verbunden ist unser Auftrag. Und das gilt für jeden, der den Herrn Jesus als den Gerechten für sein Leben angewandt hat. Der durch den Glauben an den Herrn Jesus nun erfahren hat, dass wir, die Ungerechten, gerecht werden vor Gott durch den Glauben an Jesus Christus. muss da immer an Martin Luther denken. Für ihn war das ja ein Riesenproblem. Also er merkte, ich kann im Kloster noch so viele Sakramente pflegen, beichten, mich selbst kasteien, auf kaltem Fußboden schlafen, fasten, beten ohne Ende. Ich habe nie das Empfinden, dass ich so gerecht bin, dass ich von Natur aus zu Gott passe. Ich schaffe es einfach nicht. Und dann erkennt Luther, der Gerechte, er hat alles für mich getan. Und alles, was ich tun muss, ist erkennen, dass ich mir selber nicht helfen kann und das Geschenk der Gnade Gottes in dem Gerechten annehmen. Und Paulus beschreibt das ja so schön im 2. Korintherbrief. Und er sagt, so sind wir, die wir diese Gerechtigkeit in Christus haben, nicht durch eigene Leistung, nicht durch unseren Verdienst, nicht durch unsere Frömmigkeit, nein, allein durch den Glauben an den Herrn Jesus. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft. Und die Wurzeln finden wir bei dem Evangelist Jesaja, Jahrhunderte vorher angekündigt. Ist das nicht fantastisch? Jawohl, das ganze Alte Testament treibt Christus. Und Christus ist das Lieblingsthema Gottes. Alles dreht sich um ihn. Niemand ist größer als er. Und diesem lebendigen Heiland dürfen wir dienen und diese herrliche Botschaft dürfen wir in jeder Beziehung weitergeben und Menschen zu Christus rufen. Und ihr Lieben, das ist wirklich unser größtes Anliegen, dass keiner verloren bleibt und in seiner Ungerechtigkeit stirbt, für die er ja noch nicht mal etwas kann. Denn jeder Mensch ist in Sünde geboren. Das ist auch keine Frage der Moral, sondern es ist eine Frage der Trennung von Gott von Natur aus. Und so ruft der Herr durch den Gerechten zurück in die Gemeinschaft mit ihm und wir dürfen Heil in Christus finden. Jesaja, Gott ist Heilung, Gott ist Rettung, sein Name ist Programm und darf auch Programm werden für uns alle. Amen.